Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
Eigentlich ist die Sache ja klar, wenn wir als Menschheit weiterhin auf dieser Erde leben wollen, dann müssen wir was gegen die Klimakrise tun. Und weil wir als Menschen in erster Linie verantwortlich sind, dass sich das Klima wandelt, müssen wir drastisch weniger Treibhausgase in die Luft pusten. So weit, so klar erstmal. Aber die Frage ist, wie schaffen wir das? Und da wird es spannend und genau darüber wollen wir diskutieren. Konkret geht es uns um CO2-Zertifikate, also um Papiere, mit denen eine Firma, aber auch jeder von uns Treibhausgase kompensieren kann. In der Theorie klingt es einfach, aber funktioniert das wirklich so? Reicht Kompensieren allein oder müssen wir in Zukunft vielleicht alle ein bisschen anders leben? Darum soll es gehen, hier und heute am 16. August im Schloss Herrenhausen in Hannover bei einer Veranstaltung der Volkswagen-Stiftung in Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Martin Meyer. Hallo und herzlich willkommen, wo immer Sie uns gerade zuhören und natürlich Ihnen auch hier im Saal. Schön, dass Sie da sind. Meine Gäste heute Abend sind Vicky Duscha, die als Wissenschaftlerin am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung die Politik zu Zertifikaten berät. Tien Fischer, er hat als Journalist für die Zeit aufgedeckt, dass nicht alle diese Zertifikate so wirklich was fürs Klima tun. Jens Hasselbach von der Uni Kassel ist da. Er forscht darüber, wie Unternehmen nachhaltiger werden können. Und Dirk Gratzel, er ist Chef der Firma Green Zero. Ihnen allen herzlich willkommen. Herr Gratzel, mit Ihnen würde ich gerne anfangen. Green Zero, also es ist eine Firma, die verspricht, dabei zu helfen, dass man den, ja, ich sag mal, eigenen Klimafußabdruck minimieren kann. Bevor diese Firma kam, haben Sie selber aber gesagt, ich will meinen Klimafußabdruck möglichst auf null runterschrauben. Wir reden darüber, wie Sie es gemacht haben, aber können Sie uns an den Moment mitnehmen, wo Sie gemerkt haben, so wie ich bislang lebe, kann es nicht weitergehen? Was war der Auslöser?
Also es gab so etwas wie einen Auslöser, in einem spirituellen Sinne natürlich nicht. Ich habe lange mein eigenes Leben beobachtet und die Veränderung der Welt und auch die Veränderungen in der Gesellschaft und zunehmend ein schlechtes Gewissen entwickelt. Und das ursprüngliche private Projekt, mit dem alles begann, hatte eigentlich kein anderes als das recht egoistische Ziel zu sagen, ich versuche das schlechte Gewissen loszuwerden. Ich habe dann irgendwann im Wald gesessen und mal wieder darüber nachgedacht, wie das denn gehen könnte. Und in Anbetracht der Natur, der Umwelt, der Schöpfung, wenn Sie so wollen, irgendwann gedacht, okay, es ist jetzt wirklich Zeit, dass du etwas änderst. Und dann bin ich aufgestanden und habe angefangen damit.
Und was war das Erste, was Sie gemacht haben?
Als Erstes habe ich im Internet eingegeben, ein Leben umweltneutral machen. Weil ich dachte, ich finde so eine Anleitung als PDF zum Download und muss mich dann nur durch 20 Punkte arbeiten und alles ist gut. Ich habe festgestellt, das gibt es nicht. Und um die Geschichte ein wenig abzukürzen, dann Wissenschaftler gebeten, Wissenschaftler an der Technischen Universität in Berlin, mir quasi die ökologische Bilanz, also nicht nur die Klimabilanz, sondern alle ökologischen Wirkungen meines Lebens zu bilanzieren, zu untersuchen, aufzulisten, damit ich zunächst mal weiß, was habe ich denn bisher angerichtet. In dem zweiten Schritt habe ich dann mit Umweltverbänden versucht, mein Leben so umzugestalten, dass mein Fußabdruck kleiner wird. Das hat auch gut funktioniert, aber ist immer noch da. Viel kleiner als früher, aber ist immer noch da. Und in einem dritten Schritt haben dann in einem großen Team Wissenschaftler darüber nachgedacht, wie kriegt man eigentlich die Umweltschäden, die Umweltwirkungen eines Lebens wirklich wieder gut gemacht? Also ich vermeide jetzt bewusst Kompensation. Wie kriegt man das wieder gut gemacht?
Wie leben wir nachhaltiger, wenn man so möchte, ne? Ja. Herr Hesselbach, darüber forschen Sie ja eigentlich, wie Unternehmen nachhaltiger werden wollen. Und der Begriff, den sagt man ja immer so, was ist das eigentlich, nachhaltig? Was meint das?
Ja, jetzt soll ich das lösen, diesen schwierigen Begriff, der ja auch sehr unterschiedlich genutzt wird. Zunächst einmal ist Nachhaltigkeit ja ein mehrdimensionaler Begriff und der wird relativ häufig eigentlich benutzt, nur in dem Kontext der Ökologie, also umweltlicher Kriterien, was aber nicht ausreicht, sondern man muss natürlich das Ganze schon auch immer in Mehrklang sehen, dass wir natürlich auch über soziale Nachhaltigkeit reden müssen und auch über ökonomische Nachhaltigkeit, weil wenn die Ökonomie nicht funktioniert, die Finanzierbarkeit nicht da ist, dann können wir letztendlich auch wiederum in den anderen Bereichen nichts Gutes tun. Und insofern hat man ja mal versucht, über die sogenannten 17 SDGs mal so eine Definition in den Raum zu stellen, also jetzt nicht rechtlich, sondern eher auch als Gemeinschaftswerk der Forschung, die sozusagen verschiedene Kriterien definiert, die heute auch dazu dienen, als Grundlage dienen, um tatsächlich mal, ich sage es mal, Zahlen, Daten, Fakten, Indikatoren zu definieren, anhand man der dann Nachhaltigkeit messbar machen kann. Das ist ja das große Problem heutzutage, dass wir sehr viel emotionale Diskussionen führen und jeder sagt, ja, das ist gut, das ist schlecht, aber wir haben keine belastbaren Zahlen und da ist, glaube ich, auch noch viel Arbeit notwendig und arbeiten wir auch mit Kollegen wie mit Kollegen Finkberner Berlin zusammen.
Und Sie wollen natürlich als Wissenschaftler das Ganze möglichst immer dann auch mit Fakten unterlegen. Vielleicht einmal zugespitzt, die CO2-Zertifikate, helfen die beim nachhaltigeren Leben?
Das muss man jetzt mehrschichtig sehen. Zunächst einmal sind die CO2-Zertifikate, da steht am Anfang mal, dass man überhaupt mal anfängt, eine CO2-Bilanz zu machen. Ja, allein das, glaube ich, ist auch etwas, was Sie erlebt haben. Wenn man sich mal nur die ökologischen Kriterien mal für sich selbst bilanziert, hinterfragt, was man so bei den Vorgängern früher, Ökobilanz war früher sozusagen einer der ersten Schritte. Und wenn man das mal gemacht hat, dann merkt man, wie komplex die Zusammen- und Rückwirkungen und Rückkopplungen sind von verschiedenen Kriterien. Und man merkt dann auch, dass das ja ganz toll ist, dass man vielleicht dem Klimaschutz jetzt, egal wie, vielleicht Gutes tut, aber dann sozusagen an einer anderen Stelle ökologisch Schaden anrichtet. Und das ist dann etwas, wo man tatsächlich anfängt nachzudenken und zu überlegen, hoppla, das ist doch relativ komplex und wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer emotional sagen, jawohl, das ist jetzt die richtige Maßnahme und hinterher feststellen, das war ein Irrweg. Ja,
weil diese Berechnung eben so komplex ist, Frau Duscher, Vicky Duscher, Sie beraten letztlich unter anderem ja auch Politikerinnen und Politiker, wie man das mit den Zertifikaten, dem Handel besser gut machen kann. Jetzt haben wir gerade schon gehört, das ist schon individuell unglaublich schwierig, die Bilanz aufzustellen. Verstehen das die Menschen, mit denen Sie da sprechen in der Politik?
Ich glaube, vorwegschicken muss ich einmal, dass wir natürlich, wenn wir mit den Politikern reden und die Politiker beraten, was den Emissionshandel angeht, dann sprechen wir über einen anderen Emissionshandel.
Wir sprechen heute über das Freiwillige.
Genau, und der freiwillige Markt hat eben einfach die Herausforderung, dass wir viel weniger Regulatorik sehen. In dem verpflichtenden Markt haben wir klare Spielregeln, wir haben ein klares, festes Cap, nennen wir das, also eine Obergrenze für Emissionen. Und daran müssen sich die Unternehmen natürlich auch halten. Es gibt einen Preis, der sich an der Börse bildet, nach Angebot und Nachfrage, nach Zertifikaten. Das hat lange gedauert, bis wir da sozusagen auch ein ordentliches Preissignal gesehen haben. Aber das funktioniert heute relativ gut. Wir haben Preise teilweise bis 100 Euro pro Tonne CO2 gesehen in den letzten Jahren. Und das ist schon was sehr Erstaunliches. Aber wir reden eben über diesen Freiwillig.
Genau, also das ist sozusagen der Markt, wo man sagt, du musst. Und dann muss man diese Dinger kaufen. Wir reden jetzt aber heute Abend vor allem über diesen Markt, wo ein Unternehmen zum Beispiel sagen kann, ich möchte das, was ich mache, kompensieren.
Genau, und da sind wir einfach in der Situation, wo im Prinzip auch kaum einer berät in dem Sinne, weil er läuft ja relativ weit abseits von dem, was die Politiker machen. Und wir haben jetzt eine Ecke sozusagen, wo das Ganze zusammenkommt. Und das sind aber eben nicht Vermeidungszertifikate in dem Sinne, sondern Zertifikate für Kohlenstoffentnahmen.
Sozusagen, da reden wir von Speichern.
Weiter, genau. Ich entnehme CO2 aus der Atmosphäre und möchte das irgendwie einspeichern, um quasi rückgängig zu machen, was wir in der Vergangenheit und auch immer noch verbocken. Und an der Stelle kommen wir jetzt dahin, dass tatsächlich auch aufgefallen ist, wenn wir wollen, dass dieser Markt funktioniert, dass wir eben mehr brauchen als das, was sich am freiwilligen Markt so bildet und dass die Politik einfach auch Rahmen setzen muss, damit das funktioniert.
Und das ist, glaube ich, was, also muss ich sagen, in Vorbereitung auf diese Sendung mir nicht klar war. Thien Fischer ist es klar, weil er hat einen sehr lesenswerten Text für die Kolleginnen und Kollegen der Zeit geschrieben. Grün getarnt heißt der. Und Herr Fischer, Sie waren unter anderem bei einer Organisation, die heißt Verra. Die ist immer ganz zentral, weil die zertifiziert ganz viele dieser CO2-Zertifikate. Und ich dachte immer, ja, das ist natürlich geregelt und das ist eine große Behörde und das wird alles überwacht. Ist ein super Projekt. Engagierte Klimaschützer, die in Washington sitzen. Da ist nämlich Verra. Sie waren da. Wie war es denn wirklich?
Es war super interessant. Also ich war da mit meiner Kollegin, mit Hannah Knut zusammen, mit der ich auch die Geschichte recherchiert habe und noch mit britischen Kollegen zusammen. Und wir hatten sehr lange schon zu diesem freiwilligen Markt recherchiert und Verra ist eigentlich die Organisation, die für diesen Markt die Regeln aufstellt. Also das ist eigentlich die quasi staatliche, aber halt eben einfach eine NGO, ne? Aber im Prinzip eine Aufsichtsbehörde, die bestätigt, dass wenn beispielsweise in Peru ein Baum gepflanzt wird, dass dieser Baum ein Zertifikat erhält und dass diese Tonne CO2 tatsächlich in diesem Baum gespeichert wurde und ich dann diese Tonne in Deutschland kaufen kann und somit meinen CO2-Fußabdruck kompensieren kann.
Und das macht Verra. Und ich denke, also eine Organisation in Washington, ein ganz toll klimaneutrales Gebäude und engagierte Menschen haben Sie getroffen.
Super engagierte Menschen, okay. Das muss man fairerweise sagen. Hm. Wir waren natürlich überrascht, also wir hatten sehr viel zu dem Thema recherchiert und wir haben einfach gesehen, diese Zertifikate sind, wir haben mit vielen Wissenschaftlern gesprochen, wir haben mit Insidern gesprochen. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Zertifikate größtenteils heiße Luft sind, dass die nichts wert sind. Also wir sprechen da bei Waldschutzzertifikaten von 90% heißer Luft. Und wir haben uns natürlich gefragt, wer sind diese Leute? Sind das Betrüger? Sind das Leute, die das ernst meinen? Sind das Leute, die das gut meinen? Und der Chef von Verra, das ist ein super sympathischer Mann. Ich glaube dem auch, dass sie wirklich eine gute Sache machen wollten. Haben aber wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit die Kontrolle ein bisschen verloren über ihr, im Rückblick muss man sagen, Monster, was sie da geschaffen haben. Die haben Regeln aufgestellt vor 10 Jahren, wie man beispielsweise eben die CO2-Reduktion eines Waldes berechnen kann. Diese Regeln waren komplex, aber irgendwie auch sehr rudimentär. Also die hatten sehr viele Schlupflöcher, die hatten sehr viele Paragraphen, die man irgendwie so und so interpretieren konnte. Und dann hat sich das einfach so im Laufe der Zeit so ergeben, dass diese Regeln so ausgenutzt wurden, dass diese Waldschutzprojekte einfach gigantisch viele Zertifikate abgeworfen haben. Verra hätte da den Finger drauf haben müssen und das haben sie nicht gemacht. Vielleicht auch, weil sie zu gewissen Teilen noch einen Interessenkonflikt hatten. Also auch,
weil sie Geld damit verdient haben. Und was ich aber auch wichtig finde, ist nochmal zu sagen, Verra ist jetzt nicht so eine kleine Firma, sondern hat also zertifiziert, Sie haben, glaube ich, recherchiert, 3/4 dieser Waldzertifikate. Herr Gratzl, Green Zero ist Ihre Firma. Jetzt, Sie machen jetzt nicht direkt Zertifikate, aber Sie sind ja schon in so einer Branche unterwegs. Solche Recherchen können Ihnen doch nicht gefallen, oder?
Doch, also ich finde die außerordentlich wichtig.
Okay.
Ja, ich finde die ganz außerordentlich wichtig, denn wir müssen ja bei allem guten Willen aller, die in diesem Markt unterwegs sind, den wir jetzt mal unterstellen, den ich auch wirklich respektiere, schon differenzieren, wo gibt es gute, substanzreiche, qualitativ vernünftige Ansätze und wo haben wir Dinge, die eher so, wie Sie es recherchiert haben, auf dem Papier existieren.
Aber warum glauben wir jetzt Ihnen, dass es bei Ihnen alles super läuft? Warum sollten wir das?
Also ich weiß ja noch nicht, ob Sie es glauben, aber ein Grundsatz unseres Tuns ist zum Beispiel, dass wir immer sehr lokal oder regional arbeiten. Das heißt, wir haben Projekte, Flächen, wir kaufen devastierte, degradierte Flächen, Flächen, die Industrieflächen waren, Bergbauflächen, Kalamitätsflächen im Wald, in Deutschland. Und wenn Sie irgendeinen Zweifel haben an dem, was wir tun, dann kommen Sie uns einfach auf so eine Fläche besuchen. Die findet man im Internet, dann fährt man hin und guckt es sich an. Und ich glaube, die Mehrzahl der Menschen hat zumindest intuitiv ein gutes Bewertungsvermögen, um zu sagen, ist das hier gut, was passiert? Oder ist das nur ein Schmuh? Natürlich sind ökologische Zusammenhänge komplex. Und allemal, wenn man es quantifizieren möchte, fängt es an, wirklich komplex zu werden. Aber ich sag mal, wenn ich es mir schon mal angucken kann, ist das ja ein erster Schritt und dafür jetzt nicht noch nach Peru fliegen muss.
Überzeugt Sie das, Herr Hesselbach?
Jetzt wird es langsam spannend, ne? Also ich muss mal dazu sagen, ich bin ja neben der Tätigkeit an der Universität noch Beiratsvorsitzender bei den Klimaschutzunternehmen, die so eine Vereinigung von 70 Vorreitern sind. Die wurden vor 10 Jahren gegründet vom Wirtschafts- und Umweltministerium. Und da bewerben sich dann auch immer pro Jahr zwischen 150, 200 Unternehmen, wovon wir 5% annehmen, weil der Auswahlprozess ist relativ hart. Und da kommen natürlich dann auch die Unternehmen immer ganz stolz und sagen, wir sind klimaneutral seit. Dann werden wir immer ganz hellhörig, weil ich sag's mal ganz offen, es gibt kein klimaneutrales Unternehmen heute. Das ist mein Statement. Ganz klar hier, warum kann ich später vielleicht nochmal erklären? Und dann sieht man relativ...
Gerne jetzt, warum gibt's das nicht?
Ja, weil wir natürlich über die Stoffströme so global vernetzt sind, dass beispielsweise wir ja 17% unserer Importe kommen aus China und China sagt, wir wollen aber erst 2060 klimaneutral sein als Nation. Also entweder kaufen wir jetzt gar keine chinesischen Produkte mehr ein oder wir müssen sagen, wir können nicht ganz klimaneutral sein. Ja? Wir können vielleicht schauen, dass wir uns zu Hause jetzt unseren Schornstein abschalten, weil wir jetzt mit der Wärmepumpe nur noch mit Strom heizen und dieser Strom ist jetzt tatsächlich von der Windmühle nebenan. Das kann man machen, aber insgesamt ist es einfach nicht möglich und als produzierendes Unternehmen schon gar nicht. Aber um auf den Bewerbungsprozess zu kommen, wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, wir haben jetzt Zertifikate gekauft, die im Übrigen dann genau diese auch großteils sind, von denen Sie gesprochen haben, dann sagen wir, das ist bei uns überhaupt nichts wert, das ist im Zweifelsfall sogar negativ ausgelegt. Warum? Weil viele dieser Unternehmen sie benutzen, anstatt etwas selber zu machen. Also unsere Logik ist, kehre erst vor deiner eigenen Haustüre und wenn du dort tatsächlich an die Grenzen kommst, dann kannst du natürlich dir überlegen, einen Schritt zu gehen, wenn es einfach zum Beispiel, wenn der Strom heute in Deutschland noch nicht insgesamt klimaneutral ist, weil das erst 2045 passiert, dann kann man Maßnahmen überlegen. Aber da erliegen doch viele viel zu schnell der Logik, ich kaufe jetzt mal schnell, ich bin jetzt mal ein bisschen abfällig, ein bisschen grün umlackierten Strom und ein paar Zertifikate. Am besten kümmere ich mich gar nicht so richtig drum, was sie rausgefunden haben, weil das beunruhigt mich ja nur. Und dann sage ich, ich bin klimaneutral. Und dann sagen wir, das ist der falsche Weg. Ja? Du musst erst mal selber was leisten und dann sozusagen kannst du diesen nächsten Schritt gehen. Insofern sehen wir das kritisch. Und um einen Punkt aufzugreifen, wir wollen ein bisschen diskutieren. Ne? Also was uns bei den Wäldern am meisten stört, bei den Aufforstungsprojekten, das ist ja ein großer Bereich, ist, dass wir ja heute Treibhausgase emittieren und wollen die nun kompensieren mit einem Baum, den wir heute pflanzen, der 20 Jahre praktisch ganz wenig Holz speichert und vielleicht gibt es ihn auch in 20 Jahren gar nicht mehr, weil der Borkenkäfer oder das Reh abgefressen hat.
Oder weil vielleicht der Kratzel doch sagt, ich holze ihn ab. Wie ist das denn? Also das ist ja wirklich der Punkt, ist ja ein Punkt bei der Aufforstung, ist ja wirklich, wir verschieben es in die Zukunft.
Ja, also
wer garantiert mir denn, dass das wirklich so funktioniert?
Genau. Also was Herr Hesselbach sagt, ist völlig richtig. Aufforstung selbst ist kein taugliches Mittel. Denn der Kohlenstoff bleibt ja aktiv im weitesten Sinne. Klimagase sind deshalb ein Problem für die Ökologie, weil sie die Lebensbedingungen für Lebensräume, für Arten und für die Genpools negativ beeinflussen. Der schnelle Klimawandel überfordert die Anpassungsfähigkeit der Natur. Das heißt, unser Ansatz ist nicht, dass wir jetzt versuchen auszurechnen, wie viel denn idealerweise und unter perfekten Bedingungen ein Hektar aufgeforsteter Wald irgendwann rein theoretisch speichern könnte, sondern unser Ansatz ist zu sagen, wir investieren in Renaturierung, um der Natur Raum und Möglichkeiten zu geben, mit den negativen Konsequenzen der Treibhausgasemissionen besser umzugehen. Wenn wir versuchen wollten, die Treibhausgase der Bundesrepublik Deutschland durch Wiederaufforstungsmaßnahmen einzufangen, ja, würde es im günstigsten Fall bedeuten, wir bräuchten 30 Mal die Fläche der Bundesrepublik. Und mit dem Vergrößern der Fläche der Bundesrepublik haben wir in den letzten 100 Jahren keine guten Erfahrungen gemacht.
Ja, das lasse ich mal ganz so stehen. Frau Duscher, Sie haben es vorhin schon gesagt, wir brauchen, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, klarere Regeln bei diesen freiwilligen Zertifikaten. Sehen Sie da Fortschritte in irgendeiner Form?
Ich sehe die Fortschritte da, wo es um diese Kohlenstoffentnahmen geht. Und jetzt sind wir sozusagen wieder bei dieser Frage, nämlich es geht um die Frage, wie dauerhaft ist die Kohlenstoffentnahme? Und das ist genau das, was Sie mit Senken meinen, was Sie andeuten, wenn wir sagen, Entwaldungsprojekte sind im Prinzip nicht geeignet, weil es kann passieren, dass in 20 Jahren aus irgendwelchen Gründen der Wald nicht mehr da ist, den wir heute aufgeforstet haben. Dann ist das CO2, das wir binden innerhalb dieser 20 Jahre, eben auch wieder nicht mehr gebunden. Und deswegen funktioniert es nicht. Es gibt andere Verfahren, die dann technischer gelagert sind, eben dieses CCS, Carbon Capture and Storage, mit dem man versucht sozusagen sicherzustellen, dass das CO2 wirklich auch dauerhaft gebunden ist. Dauerhaft heißt sozusagen über mehrere Tausend, 10.000 Jahre.
Fairerweise technisch sind wir noch nicht so wirklich so weit, das in großem Maß zu machen zu können.
Ne? Das ist eindeutig so. Aber zumindest was die Politik angeht und auch was die Regulatorik angeht, sehen wir da, dass wir schon uns ein Stück weit in die richtige Richtung bewegen. Das klar ist in der Politik, Aufforstungsprojekte sind nicht die Projekte, auf die wir in großem Maßstab setzen können. Wir brauchen andere Projekte und wir müssen einfach technisch auch was aufstellen, sich was entwickeln lassen oder auch ansetzen, sozusagen zu unterstützen, dass sich da was entwickelt. Und das wird gemacht und es wird eben aber auch parallel sozusagen jetzt geguckt, dass ein Zertifizierungsrahmen, der reguliert ist, der politisch reguliert ist, entwickelt wird, damit eben bei diesen technischen Entnahmen nicht was Vergleichbares passiert, dass da nämlich zu viel Schmuh mitgetrieben werden kann und es vielleicht etwas valider ist. Wir haben, denke ich, bei all diesen Dingen immer die Herausforderung, dass auch die Politik ja nicht fehlerlos ist und auch da werden wir Schwierigkeiten sehen und wir werden Schlupflöcher haben und die wird man nach und nach stopfen müssen. Genau, aber es entwickelt sich was.
Herr Fischer, Sie gucken kritisch.
Im Gegenteil. Also man muss auch sagen, also der Markt ist, der ist ziemlich durchgeschüttelt worden in den letzten 2 Jahren. Da war die Berichterstattung von uns, da war aber auch Berichterstattung natürlich von vielen anderen Medien. Also der Markt ist ordentlich zusammengebrochen und es ist ein Skandalprojekt nach dem anderen jetzt aufgeflogen. Man muss aber dazu auch sagen, es gibt eine große Bereitschaft auf dem Markt, aus diesen Fehlern zu lernen. Wir sehen jetzt eine ganze Reihe beispielsweise von Ratingagenturen, vergleichbar mit Ratingagenturen, die man in der Finanzindustrie hat, die diese Zertifikate nochmals versuchen zu nachverifizieren. Das klingt so absurd, dass diese bereits verifizierten Zertifikate nochmals neu bewertet werden. Aber einfach weil das Misstrauen im Markt so groß geworden ist, sind jetzt zum Beispiel diese Ratingagenturen entstanden. Es ist eine ganze Reihe von Qualitätsinitiativen entstanden, aus dem Markt heraus, die versuchen, die Qualität dieser Zertifikate zu gewährleisten. Ob das funktioniert, das werden wir in 5 bis 10 Jahren vielleicht sehen, wenn entweder die nächsten Skandale wieder auffliegen oder nicht auffliegen. Aber da tut sich schon sehr, sehr viel. Ob von politischer Seite was passiert, das ist sehr, sehr fraglich. Einfach insofern, es gibt die UN, die eine mögliche Aufsichtsbehörde sein könnte.
Nicht die schlagkräftigste, wie wir, glaube ich, in vielen.
Nicht die schlagkräftigste und auch nicht die schnellste. Also wir werden da in den nächsten Jahren jetzt keine Regulatorien sehen, die von der UN kommen werden. Also wenn sich dieser Markt erholen kann und irgendwie wieder Glaubwürdigkeit herstellen kann, dann ist es eigentlich hauptsächlich aus Initiativen heraus, die im Markt selber passieren. Und die gibt es momentan.
Ich würde gerne noch bei dem Punkt bleiben, was, glaube ich, zu dieser Vertrauenskrise vielleicht auch bei uns als Verbraucherinnen und Verbrauchern geführt hat. Also eine Zeit lang konnte man ja kein Duschgel kaufen, das nicht klimaneutral war. Der Keks war klima, also alles, was ich gekauft habe, war klimaneutral. Und unter anderem, das haben Sie auch recherchiert, das kaufe ich seltener, aber vielleicht der eine oder andere hat ein Gucci-Produkt zu Hause. Das sind jetzt ja nicht, verstehe wenig von Mode, aber keine preiswerten Produkte. Und das war ratzfatz über Nacht klimaneutral, ne? Hat der Konzern gesagt. Und was war dran?
Gar nichts. Also Gucci war eins der extremsten, genau, Sie haben es richtig gesagt, man hat vor ein paar Jahren, das war so als Folge der Klimabewegung, haben plötzlich alle Unternehmen gedacht, wir müssen klimaneutral werden und haben begonnen, plötzlich diese Klimaneutralkleber auf ihre Produkte zu kleben. Und man hat eigentlich sehr große Schwierigkeiten gehabt, als Journalist überhaupt dahinter zu schauen. Also was rechnen die eigentlich? Das war gar nicht so einfach, aber es gab so ein paar Unternehmen, die wir rekonstruieren konnten und eines davon war Gucci. Und das war wirklich das Absurdeste, was wir jemals gesehen hatten, weil die hatten ihre Emissionen nicht reduziert. Das wurde auch schon angesprochen. Der erste Schritt muss immer sein, das Unternehmen ihre Emissionen quantifizieren und dann versuchen zu reduzieren, bevor sie irgendwie zu kompensieren beginnen. Gucci's Emissionen sind gestiegen. Der zweite Punkt ist, wenn man kompensiert, dann sollte man mit einer Vielzahl von Projekten kompensieren. Dann sollte man vielleicht ein paar Waldschutzprojekte im Portfolio haben. Dann sollte man vielleicht ein paar Carbon Capture Projekte für so einen kleineren Teil im Portfolio haben. Dann sollte man vielleicht ein paar erneuerbare Energieprojekte im Portfolio haben. Gucci's Klimaneutralität basierte auf einem einzigen Waldprojekt in Simbabwe. Ein Waldprojekt, das wir dann intensiv dann noch unter die Lupe genommen hatten. Mittlerweile ist es vom Markt genommen. Ich kann keine genaue Zahl darauf setzen, wie viel das kompensiert hat, aber ich habe Zweifel daran, dass da viel kompensiert worden ist.
Und es ist jetzt nur ein Beispiel. Sie haben es gesagt, das Krasseste. Es gab andere Firmen, die in Verruf geraten sind. Deswegen, Herr Gratzel, waren Sie überrascht, als das in den Medien so hochkam, dass da doch viele dieser Projekte, also das Duschgel nicht wirklich klimaneutral ist?
Also überrascht war ich nicht.
Warum
nicht? Aus zwei Gründen. Wenn ich einmal noch kurz auf mein privates, mein eigenes Gerne. Tun rekurrieren darf. Als meine Ökobilanz feststand, haben mir die Umweltverbände über ein Partnerunternehmen, das im Bereich der Kompensation tätig war, das Angebot gemacht. Wir kompensieren die Treibhausgasemissionen in deiner Vergangenheit für einen Betrag, der lag damals bei etwa 20.000 Schweizer Franken. Ich war fast 50 Jahre alt, also ich hätte die Treibhausgasemissionen meines ganzen Lebens für 20.000 Schweizer Franken aus der Welt schaffen können. Dann hätte mir das Unternehmen bescheinigt, ich wäre klimaneutral und bei meinem verkleinerten Fußabdruck für 600 Schweizer Franken im Jahr wäre ich dauerhaft klimaneutral gewesen. Und da habe ich im ersten Moment gedacht, Mensch, mach mal 1.000 draus und ich kaufe mir wieder einen Porsche. Ja. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass das in der Anfangsphase des Kompensationsmarktes Wild West war. Das fand ich überhaupt nicht überraschend. Und ich glaube, wir verkennen immer noch die Größenordnung des Problems. Ja? Die Umweltkosten der Bundesrepublik Deutschland, Herr Hesselbach, Sie springen mir ins Genick, wenn ich jetzt was völlig Falsches sage, aber liegen je nach Berechnungsmethode, das schließt die Treibhausgasemissionen ein, bei etwa 200 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist etwa in Geld ausgedrückt die Größenordnung des Problems. Und dann ist es natürlich absurd, wenn ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern sagt, für 100.000 oder 1 Million Euro nulle ich sozusagen die Umweltwirkungen meiner Existenz. Also da muss man einfach nur auf die Größenordnung gucken und man kann erkennen, das kann unmöglich seriös sein.
Ich würde vielleicht auch gerne noch mal einen Punkt sozusagen zu diesem Kompensationsgedanken an sich sagen, der jetzt ein paar Mal angeklungen ist. Also wir müssen immer erst vermeiden. Wir müssen immer erst vermeiden, heißt, wenn wir den Klimawandel wirklich stoppen wollen, das sagen die Wissenschaftler des IPCC, also des Weltklimarates, dann müssen wir weltweit die Treibhausgasemissionen auf netto null runterbringen. Da bleibt nichts mehr übrig. Und das heißt sozusagen, wenn wir sehen, es werden Emissionen aus der Landwirtschaft verbleiben, es werden eventuell Emissionen aus gewissen Industrieprozessen verbleiben, weil wir da nicht nur energetisch bedingte Emissionen haben, sondern sogenannte Prozessemissionen. Dann haben wir eigentlich aktuell, sehen wir keine Senken, um sozusagen noch Emissionen zu haben aus der Wärmeproduktion, um noch Emissionen zu haben aus der Stromproduktion. Das heißt, und auch keine Emissionen mehr aus dem Verkehrssektor. Das ist ziemlich klar und das ist genau das, was sozusagen sich auch jedes Szenario so anschaut. Und insofern ist sozusagen dieser Gedanke, ich mache weiter wie bisher, und dann kaufe ich mir Zertifikate, um das zu kompensieren, was ich tue. Das ist ein Gedanke, der funktioniert so nicht. Jeder von uns muss wirklich zusehen und einen Beitrag leisten, die Emissionen so schnell wie möglich und so weit wie möglich zu senken. Und wenn wir dann verbleibende Restemissionen haben, weil wir sagen, essen muss ich ja nun, vielleicht ernähre ich mich vegetarisch oder vegan, es verbleiben trotz alledem Restemissionen, dann kann ich darüber nachdenken, wie ich die kompensiere. Und die kompensiere ich aber eben nicht über Waldprojekte, weil Waldprojekte nicht dauerhaft genug sind, sondern die muss ich tatsächlich über echte Kohlenstoffentnahmen kompensieren. Reden wir nochmal über eine andere Klasse auch von Vermeidung in dem Sinne oder von...
Naja, da reden wir eigentlich, finde ich, nicht. Also Vermeidung, finde ich, ist immer so ein Begriff, der aus meiner Sicht jetzt persönlich nicht passt, weil es ist schon ein technisches Verfahren, um was da ist, rauszunehmen. Ich glaube, es gibt wenig Streitigkeiten in der Wissenschaftswelt, dass wir das zusätzlich brauchen wollen. Herr Hesselbach von der Uni Kassel, Sie würden, glaube ich, auch nicht widersprechen, dass wir auch speichern müssen, oder? Es wird nicht reichen, wenn wir nur vermeiden.
Nein, da werden wir sicherlich an den Punkt kommen, dass wir das tun. Aber vorher sollte man natürlich mal unsere Hausaufgaben noch mal machen.
Und da würde ich gerne Sie nämlich noch mal fragen, weil das jetzt klang das auch so an. Jeder von uns muss was tun. Das ist natürlich immer wunderbar, ne? Also fangen Sie doch mal an und ich habe es vorhin gesagt, Transparenzhinweis, ich habe heute einen Flug in die USA gebucht. Die Klimabilanz ist jetzt natürlich wieder rum. Jetzt können Sie über mich herfallen und ich suche bei Ihnen was. Was ich sagen will ist, ich habe das Gefühl, oft geht das ja auch dann so hin und her. Das hilft uns aber am Ende dann nicht weiter, oder?
Das macht ja nichts. Ich fliege ja in 2 Wochen auch auf die Kanaren. Also insofern, dann kann ich 2-mal die Kanaren fliegen und Sie fliegen einmal Transatlantik, dann passt das wieder. Also jetzt mal Spaß beiseite, um mal ein bisschen...
Wir kommen ja so eben gar nicht weiter.
Wir kommen so nicht weiter. Aber ich glaube, eins ist schon mal wichtig zu erkennen. Also im Augenblick in Deutschland emittieren wir mit unserem täglichen Leben als Durchschnittsmensch 10 Tonnen, ganz grob. Nehmen Sie eine Unschärfe zu. Wenn wir 1,5 Grad haben wollten, dürfte jeder Mensch auf dieser Welt 1 Tonne. Wir reden also über den Faktor 10. Das Weltmittel ist 4,9. Die Inder haben die 2 Tonnen bereits überschritten und die Chinesen sind bei 7. Jetzt muss man einfach erkennen, das ist jetzt harter Tobak, aber die 1,5 Grad kriegen wir sowieso nicht hin. Ich finde es schade, aber jetzt global betrachtet, ja, das muss man sehen. Das darf uns aber jetzt nicht entmutigen, sozusagen unsere Hausaufgaben zu machen. Aber wenn man jetzt mal bei unserem Flug, bei unserem täglichen Leben sind, also ich habe immer in einem Kurs so eine schöne Patchwork-Familie, Annalena B. mit Robert H. und Pflegetochter Greta T.
Namen zufällig gewählt?
Namen zufällig, nein, rein absichtlich gewählt. Und die leben jetzt mal, geben mal richtig Gas und zeigen uns, wie es geht. 70 Quadratmeter Wohnung, vegan 1 Tonne. Pro Jahr, Fleisch 2 Tonne, dass man mal das einordnen kann. Die fliegen nicht in Urlaub, haben kein Auto. Ist wunderbar. Die schaffen dann 6 Tonnen. Und dann stehen sie da und sagen, ab dann fängt Kaltduschen an. Und da müssen wir uns natürlich schon mal im Klaren sein, dass wenn wir diese Ziele erreichen wollen, dann müssen wir eigentlich alle Möglichkeiten ausschöpfen. Deshalb will ich die Kompensation jetzt im Grundsatz nicht schlecht reden. Die Grundidee war ja schon, zusätzlich zu dem, was wir nicht schnell genug hier schaffen, an anderer Stelle, wo es gut geht, noch zusätzlich Gas zu geben. Nur leider, wie Sie es richtig festgestellt haben, ist das total aus dem Ruder gelaufen. Ja, da war zu viel Geld im Spiel. Aber das ist mal die Grundlage. Wir brauchen also, um das zu sagen, alle Maßnahmen. Und ich möchte eins auch noch mal eine Lanze brechen für das Aufforsten. Klimaschutz ist ein ökologisches Kriterium. Wald anpflanzen ist richtig. Ja? Es ist für die Biodiversität wichtig und es hilft uns auch bei der Klimaanpassung, lokales Klima. Also insofern will ich jetzt nicht den Eindruck erwecken, ich bin gegen Aufforsten. Nur Aufforsten, um Klimaziele zu erreichen, das wird nicht funktionieren.
Sondern würde der Biodiversität, also der Artenvielfalt, gut tun.
Ich würde gerne noch einen Schritt sogar weitergehen. Selbst wenn es uns gelänge, was ich für faktisch ausgeschlossen halte, die Treibhausgasemissionen in so kurzer Zeit so dramatisch zu reduzieren, sind die Emissionen, die wir verursacht haben, immer noch in der Welt. Und selbst wenn wir die alle wieder einfangen würden, wenn uns das technisch gelänge, was ich für utopisch halte, haben wir bestimmte Prozesse in der Umwelt in Gang gesetzt, die dazu führen, dass die Umwelt selbst für sich schon anfängt, mehr CO2 zu produzieren. Mal abgesehen davon, dass wir in den letzten 150 Jahren 70% der Biodiversität eliminiert haben, was das Gesamtsystem höchst fragil macht. Will also sagen, wir müssen nicht nur reduzieren, sondern wir müssen auch in großem Stil, das ist das Dekadenziel der Vereinten Nationen, zerstörte Ökosysteme wiederherstellen. Die EU hat ein Naturschutzgesetz verabschiedet, ganz frisch, und ein Renaturierungsgesetz. Also wir müssen in großem, großem Stil Ökologie wiederherstellen und Kompensation, das Wort ist leidig, ja, aber die Mechanismen dahinter können einen erheblichen Beitrag leisten, Geld in diese Projekte zu spülen, wenn es gut gemacht ist. Ja. Also wir werden an dem Thema Wiedergutmachung überhaupt nicht vorbeikommen, ob das dann Kompensation heißt oder nicht, sei dahingestellt. Aber die Aufgabe ist viel größer, als nur einen enthemmten Treibhausgasmarkt irgendwie einzufangen.
Ist das, Tine Fischer, von der Zeit bei Ihren Recherchen, Sie haben ja aufgezeigt, wie viel Greenwashing da dahinter ist, aber ist das möglicherweise das, was Zertifikate vielleicht anstoßen können, das Bewusstsein dafür, dass wir das machen müssen?
Ich glaube, also das ist das, was die Zertifikate tatsächlich geschafft haben, dass sie quasi ein Betriebssystem geschaffen haben, wo man sich mit seinen Emissionen auseinandersetzt, wo man eben beginnt zu quantifizieren und überhaupt mal, was ja auch schon angesprochen wurde, überhaupt mal ein Verständnis dafür zu haben. Ich bin, was das Thema Aufforstung oder eben auch Regeneration von Natur betrifft, ich bin da vor allem, wenn es um Länder, wir reden ja bei diesen Zertifikaten vor allem um Länder im globalen Süden, Südamerika, Afrika. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Meine Kollegin und unser britischer Kollege, die sind in eins dieser Projekte gegangen in Peru. Das ist ein Projekt. Disneys Kreuzfahrtschiffe wurden damit klimaneutral gerechnet. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch, ein paar andere Unternehmen waren da noch mit dabei. Das ist ein Naturschutzprojekt in Peru. Peruanischer Dschungel, ein Gebiet, was durchaus bedroht ist durch Rodung, vor allem von lokalen kleineren Bauern. Und man hat ein Naturschutzgebiet daraus gemacht und dann quasi gesagt, dadurch, dass man diese Rodung vermeidet, schützt man dieses Projekt und kann dadurch CO2 kompensieren. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, Bauern, die da seit 20, 30 Jahren leben, rechtlich vielleicht illegal leben, irgendwo in den peruanischen Bergen, die daran zu hindern, nicht mehr zu roden. Man greift in deren Leben ein und man greift massiv in deren Leben ein. In diesem Projekt war das so, dass da schlussendlich die peruanische Armee reingegangen ist und diese Häuser abgerissen hatte. Faktisch wurden diese Leute vertrieben aus diesem Gebiet, weil das jetzt ein Naturschutzgebiet werden sollte, um Kreuzfahrtschiffe von Disney klimaneutral zu machen. Und die Situation ist immer komplex, aber selbst wenn man sagt, es ist ja auch eigentlich eine gute Sache, Natur zu schützen, muss man sich immer damit bewusst sein, dass das erheblich auch in das Leben von Menschen, eben beispielsweise in Peru oder in Afrika, wir haben ein Projekt in Zimbabwe noch angeschaut, da gab es ähnliche Situationen, man greift ganz erheblich in das Leben von diesen Menschen ein. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, genau, wenn es halt auch um diese Prämisse geht, dass das Naturschutzprojekte oder Waldschutzprojekte einfach immer gut sind. Das ist für Deutschland durchaus, glaube ich, kann man das so vertreten, da ist es durchaus sinnvoll, das zu sagen. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass diese Projekte, gerade wenn es um Länder im globalen Süden geht, auch erhebliche Folgen haben können für die Leute, die da leben.
Können Sie das nachvollziehen, Herr Gratzl?
Ja, absolut.
Diesen Punkt, weil wir tatsächlich ja möglicherweise unsere Probleme auslagern und anderen Ländern sagen, ihr kompensiert jetzt mal für uns.
Deshalb machen Sie die eingangs benannte Prämisse, deshalb machen wir es hier. Ich finde diesen Aspekt absolut unterstreichenswert. Der hat ja noch eine zweite Komponente. Wir nutzen hier sozusagen die Wohlstandsgewinne unseres umweltbelastenden Verhaltens und verlangen dann vom globalen Süden, dass er mit seinen verbliebenen natürlichen Ressourcen unseren Dreck wegmacht, etwas salopp gesagt. Und das finde ich völlig inakzeptabel. Wenn wir Deutschland irgendwann in ein ökologisches Musterland verwandelt haben, ja, dann können wir darüber nachdenken, ob wir anderen dabei helfen, ihre Natur wiederherzustellen oder ob wir an anderen Stellen Ressourcen nutzen. Aber es ist ja beileibe nicht so, dass der ökologische Zustand in Westeuropa vorbildlich wäre oder auch in anderen hochentwickelten Ländern. Warum also nicht zu den ökonomischen und sozialen Bedingungen unserer Länder hier erstmal dafür sorgen, dass die Dinge ökologisch wieder in ein besseres Fahrwasser kommen? Und dann können wir uns gerne auch mit der Frage beschäftigen, gehen die Brasilianer mit ihrem Regenwald richtig um? Ich bin da sehr vorsichtig. Also wir haben hier genügend Raum, genügend Geld und genügend Möglichkeiten, etwas zu tun. Wir müssen nicht nach Peru ins Hochland.
Aber das wird nicht allein reichen, oder? Herr Hesselbach. Also wir in Deutschland können nicht irgendwie alles, so viel Fläche haben wir nicht, hatten wir glaube ich schon. Ne?
Naja, wir können jetzt nicht so viel Bäume pflanzen, das ist ja die spezifische Aussage. Aber wir haben noch genügend Maßnahmen in den Unternehmen, letztendlich in der Industrie, aber vor allen Dingen, das ist mir ganz wichtig, das war das zweite Teil der Patchwork-Familie, wir haben natürlich eine Energiewende, die wir dringend umsetzen müssen, weil sie letztendlich auch ganz maßgeblich bestimmt, was wir denn nun tatsächlich in unserem täglichen Leben für CO2-Emissionen verursachen. Und es ist eigentlich schon sehr ärgerlich, aus welchen Gründen auch immer, wir diese Energiewende nicht schnell genug hinbekommen. Und ich sage immer ein Beispiel, wenn man es mal anschaulich betrachtet, also wir müssen ja schon mal ein bisschen auch was glauben, aber wenn wir die Stromwende jetzt hinbekommen, ich rede von der Stromwende, dass wir 2045 nur noch 100% erneuerbaren Strom haben, neue Diskussion, aber unterstellen wir das mal. Und ich habe jetzt zu Hause nur noch Stromverbraucher, weil meine Heizung ist eine Wärmepumpe, dann ist dieser Teil meines Haushalts klimaneutral, dieser Teil. Ich rede von dem Teil. Das heißt also, diese Energiewende ist einer der zweite entscheidende Bausteine neben einer gewissen Verhaltensänderung. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch dazu. Verhaltensänderung heißt nicht immer anderen vorschreiben, was richtig ist. Das ist nicht der richtige Weg. Aber nur die Kombination wird dazu führen, dass wir uns dem Ziel der Klimaneutralität annähern. Und da haben Sie vollkommen recht, die Kollegin ja gesagt hat, es gibt aber halt noch ein paar Sachen wie Essen. Da wird das nicht so ganz einfach werden. Also einen Rest werden wir behalten.
Aber Klima, also Sie würden sagen, zentraler Punkt ist die Energiewende, wir müssen alles auf erneuerbaren Strom umstellen.
Ein zentrales Element, ja. Aber wir werden sicherlich auch an unserem Verhalten, unserer Mobilität dort an Konzepten arbeiten müssen. Aber es ist nicht hinreichend, die Verhaltensänderung. Es ist genauso gut nicht notwendig alleine, sondern wir brauchen beides. Das ist ganz wichtig.
Vielleicht, Herr Hesselbach, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Was immer wir tun im Bereich der Reduktion von Treibhausgasemissionen, es darf nicht zulasten anderer ökologischer Kategorien gehen. Also es hilft uns nichts, wenn wir jetzt die ganze Bundesrepublik mit Mais vollpflastern und nur noch Mais anbauen. Im Moment tun wir das auf 10% der Fläche der Bundesrepublik. Ökologisch ist das eine Katastrophe, aber der Klimabilanz hilft es. Und das ist natürlich ein absoluter Irrsinn. Ja, das ist ein Irrsinn.
Frau Duscher, wir merken, wie kompliziert das alles ist, glaube ich. Und weil wir also gesagt haben, wir wollen nicht auf andere zeigen, erlauben Sie, dass ich mal ganz persönlich frage, was tun Sie persönlich denn, um Ihre CO2-Bilanz zu reduzieren?
Wir haben kein Auto. Wir fahren mit der Bahn in den Urlaub. Wir fliegen auch nicht. Wir leben nicht vegan, auch nicht vegetarisch, aber wir reduzieren tatsächlich Fleisch relativ weitgehend. Und es ist so, ich habe 3 kleine Kinder. Ich versuche die sozusagen daran zu führen, dass sie eben vegetarische Würstchen essen, dass sie Hafermilch statt normaler Milch kriegen in das Müsli zum Beispiel. für die Kinder ist es viel einfacher, sich zu adaptieren, weil die ja sozusagen gar keinen Vergleich mehr haben. Also die wissen nicht, wie echte Milch im Vergleich zu Hafermilch schmeckt, wenn sie eigentlich immer nur Hafermilch trinken. Dann ist das für die kein Ding. Oder bei Würstchen, wo viele oft sagen, naja, der Geschmack ist schon in Ordnung, die Textur ist so mittelmäßig bis schlecht. Wenn man jetzt den Vergleich gar nicht hat, wie ein Fleischwürstchen schmeckt, dann schmeckt eben das vegetarische Würstchen, wie es schmeckt. Und entweder mögen sie es oder sie mögen es nicht. Und genau, ich denke, das ist unser Ansatzpunkt. Wir kaufen Secondhand ein, soweit es geht, reduzieren sozusagen, was wir an Konsumgütern überhaupt kaufen.
Haben Sie trotzdem manchmal das Gefühl, es ist nicht genug?
Es ist sicherlich nicht genug.
Meinte ich gar nicht als Vorwurf, sondern man hat, finde ich, manchmal dieses Gefühl, man bemüht sich und dann kommt was um die Ecke und man merkt, es reicht doch alles nicht.
Also ich weiß persönlich, dass es Ecken gibt, wo ich sozusagen viel größere Schwierigkeiten habe zu verzichten. Dafür versuche ich sozusagen da, wo es mir vielleicht erstmal nicht so schwer fällt, eben das möglichst weit so gut zu machen, wie es geht. Dann bleibt irgendwann die Frage, wie kriege ich vielleicht den Rest auch noch irgendwie runter? Ich habe dann mal versucht, ein halbes Jahr wirklich nur noch Hafermilch zu trinken. Dann habe ich gar keinen Milchkaffee mehr getrunken, beziehungsweise bin ins Café gegangen, um ihn da zu trinken. Das hat jetzt der Ökobilanz auch nicht wirklich zugetragen und teuer war es außerdem. Ich glaube, da kommen noch Anpassungsprozesse auf uns zu, die schwierig werden und die mit Einschnitten verbunden sind. Es gibt ein Konzept, das hat sich politisch bisher nicht durchgesetzt. Das ist das Konzept des persönlichen CO2-Budgets. Und ich finde, der Ansatz ist interessant, weil er sagt sozusagen, jeder Mensch ist im Prinzip, hat das gleiche Anrecht zu emittieren. Jetzt lassen wir das mal einfach bezogen auf Deutschland. Also jeder Deutsche hat ja im Prinzip das gleiche Recht zu emittieren. Und wenn ich jetzt eine Information darüber habe oder genügend Informationen darüber habe, wo denn meine Emissionen wirklich anfallen, dann kann ich vielleicht auch informiert entscheiden, wo ich gut erstmal auch einen Beitrag leisten kann, um zu reduzieren. Die Information fehlt, denke ich, dem normalen Bürger im Moment total. Die fehlt auch mir und ich glaube, da Herr Gratzel sozusagen setzt Ihr Konzept ja auch ein Stück weit an, nämlich ein Stück weit erstmal transparent zu machen, wo fallen eigentlich die hohen Emissionen an in so einem täglichen Leben. Und das ist natürlich ein spannendes Konzept. Und dann sind wir auch vielleicht wieder bei den Arbeiten, die Sie machen, wenn es sozusagen um Klimabilanzierung geht. Weil ich denke, da ist einfach viel mehr Information für den Bürger notwendig, damit er dann auch informiert entscheiden kann.
Herr Hesselbach, helfen Sie uns doch mal. Was sind denn so die Top 3 eines Durchschnittsmenschen in Deutschland? Was würden Sie sagen, welche Bereiche sind es? Welche sind die großen?
Ja, wir haben ja ungefähr 10 Tonnen mal als Größenordnung.
Aber eine dürfen wir nur, ne?
Eine dürften wir nur. Selbst wenn Sie sich eher vegan ernähren, ist die Tonne schon weg. Ja, wenn wir nach Malle fliegen, ist auch eine Tonne weg. Das müssen wir uns im Klaren sein. Also es geht ja nicht darum, so ein bisschen, wenn wir das jetzt machen, durch Verzicht, dass wir ein bisschen was anders machen, sondern wir müssten ja auf grundlegenden Wohlstand, so muss man es mal formulieren, verzichten, ja, an den wir uns gewöhnt haben. Ja? Also wir fliegen irgendwo dann mal in Urlaub, Sie nicht, sehr löblich.
Also ist Verkehr der größte Sektor?
Nein, Verkehr ist, wenn Sie ungefähr 2 Tonnen mal den Verkehr nehmen, Sie nehmen 2 Tonnen Heizen, Wohnen, Strom, ja, im Prinzip, dann haben wir noch 1,2 Tonnen, glaube ich, ungefähr, die wir umlegen, Finanzamt so und Schulen, Universitäten. Und wir haben tatsächlich einen Bereich, den wir so mit Größenordnung 4 Tonnen nennen können, das ist natürlich, dass wir ja Hemden tragen. Wir haben Möbel, wir schaffen uns also Dinge an, die wir dann sozusagen aus aller Herren Länder zukaufen. Und wenn wir das aufsummieren, dann kommen wir nach Umweltbundesamt ungefähr auf 10,3 Tonnen. In dem Kontext ist, vielleicht können wir mal die eine Frage stellen, die wir diskutiert haben im Publikum, wenn Sie gestatten. Wer hat denn hier einen Hund? Wer könnte denn mal strecken, so schulmäßig? Ja, jetzt keine Angst, da passiert nichts. Und wer hat eine Katze?
Fürs Radio muss ich so ein bisschen mitzählen. Ein paar wenige Menschen. Aber sozusagen, wer uns zuhört zu Hause, wer Ihnen gerade zuhört, Herr Hesselbach von der Uni Kassel, und einen Hund oder eine Katze hat jetzt vielleicht eine schlechte Nachricht, glaube ich, ne?
Ja, oder ein Pferd. Also ein Hund.
Ein Hund, Niedersachsen
gibt unterschiedliche Studien, wir machen es ja heute einfach mal anschaulich. Also ein Hund ist knapp 1 Tonne pro Jahr. Wir haben ungefähr 10,7 Millionen Hunde in Deutschland. Wir haben knapp 15 Millionen Katze. Wenn Sie sagen, die Katze ist viel kleiner, ja, das ist trotzdem eine Katze, ein halber Hund. Und wenn Sie ein Pferd haben, dann ist ein Pferd 3 Hunde und wir haben 1,3 Millionen Pferde. Wenn Sie also 1 Tonne einhalten wollten und Sie haben einen Hund, schlechte Karten. Und Malle, damit dürfen Sie nicht mehr essen. Und wenn Ihre Frau oder Ihr Mann Sie dann kritisch anguckt, du oder der Hund, dann wissen Sie Bescheid. Ja. Also das muss man, und warum, aber worum es mir eigentlich ankommt mit dieser Anekdote, ist eigentlich so ein bisschen Folgendes. Es bringt uns nicht weiter, wenn der SUV-Fahrer auf den mit den zwei Hunden zeigt und der mit den zwei Hunden sagt, wieso fliegst du nach Malle? Dieses Verhalten, diese Kommunikation bringt uns null weiter. Und sie führt im Zweifelsfall dazu, dass wir dann entweder anfangen, Hunde zu verbieten, das würde ich politisch mal gerne verfolgen, ja, oder der SUV-Fahrer sein Auto jetzt vollgesprüht wird. Das ist genau die Art und Weise, die uns überhaupt nicht weiterbringt.
Die bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich glaube, ja, dafür gibt es natürlich auf jeden Fall Applaus. Ich erinnere noch an den Veggie-Day, den die Grünen mal hatten. Auch große Aufregung, wir dürfen kein Fleisch mehr essen. Jetzt hat sich da viel verändert über die Zeit und wir haben auch hier gehört, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir, sagen wir mal, weniger Fleisch essen. Sie sagen, wir sollen es, also wir können es und wir sollen nicht aufeinander zeigen und wir sollen uns auch nicht zu viel vorschreiben. Aber irgendwo anfangen müssen wir halt auch. Und wenn jetzt die Mehrheit der Menschen nicht anfangen will, was machen wir denn dann?
Also ich glaube, ich kann nur unterstreichen, was Herr Hesselbach sagt. Diese Diskussion ist völlig sinnlos und erzeugt nur Abwehr und Reaktanz. Was völlig fehlt in der Diskussion ist eine saubere Beschreibung dessen, wie wäre denn eine auch in einem ökologischen Sinne nachhaltige Gesellschaft gestaltet? Wie ist sehe denn unser Leben aus?
Eine ausschließlich schlechtere, weil wir verzichten?
Nein, auf den Punkt möchte ich hinaus. Wenn wir uns vorstellen, wir würden tatsächlich in großem Stil Natur wiederherstellen und unser persönliches Leben ein wenig anpassen und verändern, wäre das, glaube ich, eine gut zu zeichnende, fantastische Zukunftsvision, denn jeder von uns weiß, das Wissen ist ja vorhanden, dass die, ich sag mal, konsumorientierten materiellen Dinge nicht die wesentlichen Aspekte unseres Lebens sind. Liebe, Freundschaft, Begegnung, das sind wesentliche Aspekte unseres Lebens. Dafür brauche ich nicht 10 Hemden, da reicht im Zweifel auch eins. Diese kalvinistisch miesepetrige Diskussion und dieses, den Menschen vorschreiben zu wollen, was gut und was schlecht ist an ihrer eigenen Lebensführung, die ist Quatsch. Aber das wirkliche Skizzieren einer begeisternden grünen Zukunftsvision. Das ist das, was ich völlig vermisse. Das vermisse ich in der Politik, das vermisse ich auch noch an anderen Stellen der Gesellschaft. Ich habe an meinem eigenen Leben, deshalb bin ich ein gutes Modell dafür, erkannt und gespürt, wie kraftvoll und begeisternd und tief ein Leben mit einer etwas anderen Akzentuierung sein kann. Ich sitze ja heute hier nicht streng riechend vor Ihnen und schlecht gelaunt, sondern ich bin ein glücklicher, zufriedener, ich glaube auch relativ gesunder Mensch und
aber
nichts,
auch
nichts von dem, auf das ich verzichtet habe.
Aber auch natürlich durchaus finanziell erfolgreicher Unternehmer, Thien Fischer. Ist das vielleicht manchmal auch die Gefahr, dass das schnell so eine Diskussion wird, die man sich auch leisten können muss? Weil Sie gerade den Kopf geschüttelt haben bei 10 Hemden. Sie brauchen die scheinbar.
Ich glaube, mit nur einem Hemd ist es schwer, viele Freundschaften zu pflegen. Aber natürlich, das ist die große Gefahr, in die wir uns begeben, dass natürlich einen vegetarischen Lebensstil zu führen, ist nicht unbedingt billig. Das ist die perverse Realität in Deutschland, dass es billiger ist, sich mit Fleisch zu ernähren. Ein Tesla zu kaufen ist nicht billig, mittlerweile vielleicht ein bisschen billiger ist auch schon, aber also quasi ein Leben zu führen, was nah an der CO2-Neutralität ist, oder wir sind noch weit davon entfernt, aber ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden.
Aber vielleicht ja auch, Herr Hesselbach, weil Sie damit ja auch, glaube ich, sich beschäftigen, manchmal mit Kosten wäre es verbunden, weil wir die Schäden im Moment nicht bezahlen, oder? Das ist doch auch ein Problem.
Das auf jeden Fall natürlich. Ich meine, die Schadenskosten nach Umweltbundesamt sind ungefähr 200 Euro pro Tonne Kohlendioxid. Ja, also das ist mal, wenn man das noch mit Enkelkosten belegt, kann man das auf 700 Euro hochrechnen. Also wenn man das natürlich internalisieren würde, derartige Kosten, die man jetzt nicht tragen muss, dann wird das relativ schnell eigentlich ein lukratives Geschäft. Aber ich meine, da muss man natürlich schon auch die wirtschaftliche Realität sehen. Das, glaube ich, bringt ja auch nichts, dass man jetzt sozusagen sagt, wir müssen mit Macht jetzt darunter die CO2-Emissionen senken und dann fährt man die Wirtschaft an die Wand. Ja, wir haben jetzt im Prinzip Jahrzehnte, ja, im Prinzip die Welt so aufgebaut, wie sie ist. Und wenn jetzt jemand glaubt, dass man in 5 Jahren einfach das wieder zurücktritt, der hat das Prinzip der Zeitkonstanten nicht verstanden. Also das geht nicht so schnell. Es sollte schneller gehen. Wir wollen alle, dass es schneller geht. Aber wir können natürlich nicht auch alles kaputt machen jetzt im Prinzip, weil dann funktioniert auch nichts mehr. Weil dann haben wir letztendlich auch nicht mehr das Geld, um dann Dinge zu investieren. Aber um mal konkret zu werden, wenn Sie in die Unternehmen hineingehen und sogar auch solche, die eigentlich kompensieren, weil sie einfach der Verführung mal vor ein paar Jahren erlegen sind, weil das so schnell gelöst ist. Dann stellen Sie fest, wenn man sich genügend Mühe gibt, es gibt immer noch sehr viel Einsparpotenzial, es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch tatsächlich erneuerbare Energien zu implementieren, und das passiert auch im verstärkten Umfang. Man muss sich nur eben abgewöhnen, dass man Investitionen in diese Bereiche mit klassischen Produktion, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der klassischen Produktion gleichsetzt, also sagt, das Geld muss ich in 2 Jahren wieder gerechnet haben. Das funktioniert so nicht. Und das passiert sehr, leider noch zu langsam, aber doch zunehmend in den Unternehmen. Und es gibt viele erfolgreiche Unternehmen, die tatsächlich mit uns auch Klimakonzepte gemacht haben, wo sie sehen, dass wenn sie sich jetzt Mühe geben und bis 2035 konsequent investieren, dann kommen sie sehr nah tatsächlich an diese Ziele, die wir definiert haben. Also was ich damit sagen will, ist, es geht. Das heißt nicht, dass es Branchen gibt, wo das wirklich ein Riesenproblem ist, ja. Aber bei den meisten Unternehmen könnten wir zeigen, hör mal, es geht und es bringt euch nicht um.
Wenn man längerfristig denkt, Frau Duscher, da sind wir wieder bei diesem Punkt, ist die Politik denn dazu bereit?
Das ist, glaube ich, sozusagen eine Kernaufgabe, weil warum ist denn Fleisch so günstig? Weil wir hohe Agrarsubventionen haben, um das Fleisch günstig zu halten. Warum haben die Unternehmen denn eigentlich nicht schon längst angefangen zu investieren in Vermeidung? Weil wir lange Zeit einen sehr günstigen CO2-Preis hatten. Warum? Weil wir ihn politisch tief gehalten haben. Und sozusagen immer wieder auch vermittelt wurde von der Politik, dass das vielleicht nicht ganz so schlimm wird und nicht so realisiert wird, wie es im Moment aussehen könnte mit dem Emissionshandel. Und dass man einfach in 4 Jahren nochmal schaut mit der nächsten Regierung und sagt, okay, das mit den Zielen schwächen wir eben nochmal ab. Und ich denke, an der Stelle sozusagen jetzt zu sagen, aber so schnell kann das alles nicht gehen, ist auch ein bisschen falsch, weil wir haben jetzt schon fast 20 Jahre lang einen Emissionshandel. Es hätte im Prinzip schon lange vielen klar sein können, dass man da investieren muss. Ich sage, das haben nicht nur die Unternehmen verbockt, das hat die Politik verbockt, weil sie da einfach nicht klar genug Linie gezeigt hat. Ich finde es auch in Ordnung, dass wir jetzt politisch sagen, wir unterstützen die Unternehmen in der Dekarbonisierung. Das wird ja in großem Stile gemacht mit den Klimaschutzverträgen, im Programm des BMWKs, das jetzt aufgesetzt wird, um sozusagen wirklich richtig grundlegende Veränderungen in den Produktionsprozessen der hochemittierenden Industrie zu finanzieren und zu unterstützen.
Also Stahl in Deutschland zum Beispiel?
Zum Beispiel oder Zement, genau. Genau, aber es ist sozusagen, die Politik tut sich da einfach sehr schwer, eine klare Linie zu führen. Und an der Stelle würde ich auch nochmal sagen, wahrscheinlich wären wir viel, viel weiter, wenn wir sozusagen einen klaren Konsens hätten in der Politik und dann auch ein Stück weit mehr in der Gesellschaft, dass wir die Emissionen reduzieren müssen und dass das einfach der einzige Weg ist, den wir gehen können und nicht die Hoffnung, dass in 4 Jahren jemand kommt und sagt, ach, wir machen das doch irgendwie alles ganz anders und mit 4 Grad können wir auch leben. Ja, sondern dass das Ziel einfach sein muss, in meinen Augen, auf 0 Emissionen runterzukommen. Und da hat die Politik bisher kein besonders gutes Licht auf sich geworfen.
Da würde ich aber gerne die Politik mal kurz in Schutz nehmen, ja, was ich normalerweise nicht tue. Aber die Politik wird natürlich immer angehalten, nicht nur die Regeln zu setzen, sondern die Lösungsmodelle gleich mitzuliefern. Und der Zertifikatehandel ist ein schönes Beispiel dafür, wie das dann schief geht. Wir könnten die Liste ewig machen. Ja. Also auch beim Elektroauto haben wir lebhafte Diskussionen, ob das den politischen Aufwand wert ist, was wir da tun. Wenn die Politik hingehen würde und sie würde das, was Herr Hesselbach ja angedeutet hat, konsequent umsetzen und würde sagen, du kannst im Grunde genommen dein Leben leben, wie du möchtest, aber die Umweltkosten deines Tuns, der Produkte, die du nutzt, der Dienstleistungen, die du verbrauchst, die musst du mitbezahlen. Dann haben wir schon mal einen wirklich einfachen Mechanismus. Und dann müssten wir eigentlich nur noch die Zusatzaufwände abschöpfen, um sie wahlweise in übergreifende Reduktionsstrategien oder möglicherweise auch in Kompensationsstrategien zu investieren. Das wäre ein einfacher Mechanismus. Mir graut vor der Vorstellung, dass wir demnächst alle ein CO2-Budget haben und eine 50.000 Mann starke Bundesbehörde das überwacht wie das Finanzamt. Also wenn die Politik sich auf die Regeln und einfachere Mechanismen konzentrieren würde, wären die A gerechter, B, schneller zu verstehen und C, viel effektiver.
Ich glaube, ich kann Sie da beruhigen. Es gibt da Ansätze, ohne dass wir jeden Bundesbürger auch wirklich regulieren müssen. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Politik da ein Stück weit auch versagt hat, weil sie eben nicht klar genug gemacht hat, was das Ziel sein muss langfristig und dass es eben so nicht weitergehen kann.
Und das, dem würde ich zustimmen.
Das Ziel, Herr Hesselbach, dem würden Sie, glaube ich, auch zustimmen.
Ne? Das schon. Und eine Spitze muss ich, wir wollen ja nicht Politik-Bashing heute machen, aber eine Spitze muss ich schon nochmal sagen. Ich meine, diese Politik ist ja genau die, die die gleichen Greenwashing-Zertifikate kauft, um ihre Klimaziele für ihre Verwaltungsgebäude zu nutzen. Gerade in Hessen, also ich komme ja aus Hessen, haben sie berichtet, dass jetzt 750.000 Euro ausgegeben werden, um die Verwaltungen, also auch Schulen und alles, was sie haben, klimaneutral zu stellen. Und wenn man da mal guckt, dann sind es genau die Zertifikate, von denen gerade mein Nachbar gesprochen hat. Also man sollte vielleicht auch nochmal dann mit gutem Beispiel vorangehen und sich nicht an diesem Greenwashing beteiligen. Das muss ich auch mal hier sagen.
Aber wir wollen ja nicht zum Schluss jetzt noch ins Bashing kommen, weil wir ja gesagt haben, jeder muss auch ein Stück weit bei sich selbst anfangen. Herzlichen Dank für diese Diskussion aus dem Explanatorium der Volkswagen-Stiftung im Deutschlandfunk Kultur. Diskutiert über CO2-Zertifikate haben Vicky Duscher vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Dirk Ratzel von Green Zero, Tien Fischer, Journalist unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit, Jens Hasselbach von der Universität Kassel. Wo immer Sie uns zuhören, danke Ihnen für Ihr Interesse und natürlich Ihnen danke hier im Saal fürs Vorbeischauen heute Abend.